Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg.
Am nächsten Donnerstag ist es 75 Jahre her. Die Alliierten sind in der Normandie gelandet und haben so das Ende des Zweiten Weltkrieges eingeläutet. Madame Maries war damals 15 Jahre alt und hat den sogenannten D-Day miterlebt. Bilder von damals erwecken das Erlebte auch heute noch zum Leben.
Ich habe das Gefühl, den Krieg ein zweites Mal zu erleben. Für mich sind die Bilder in der Ausstellung kein Traum. Sie sind die Wahrheit des Krieges. Auch die südliche Region wurde bombardiert, aber weniger als hier. Doch ich habe die Bomben gesehen, als sie abgeworfen wurden. Ich erlebe das erneut, wenn ich die Bilder hier sehe.
Gleich mehr zu Madame Maries und den Jahrestag des D-Days. Davor möchte ich Ihnen Sergei Lagodinsky vorstellen. Er ist am vergangenen Sonntag ins Europaparlament gewählt worden. Mit über 30% der Stimmen hat Sergei Lagodinskys Partei am vergangenen Wochenende im Wahlkreis Berlin-Pankow die Europawahl gewonnen. Damit wurde er ins Europaparlament gewählt. Der Mit-40-Jährige stand auf Platz 12 der Bundesliste des Bündnis 90 Die Grünen. Lagodinsky ist der einzige Jude unter allen deutschen Europaparlamentariern. Carsten Dippel sprach mit ihm in Berlin.
Sein Einsatz hat sich gelohnt. Als Sergei zum Ausleihen tourte er durch Berliner Wohnzimmer. Er saß auf Podien, hat über Migration und Teilhabe diskutiert, an Straßenständen für grüne Projekte geworben. Bis zuletzt hat Sergei Lagodinsky Wahlkampf gemacht. Nun wird der promovierte Jurist Bündnis 90 Die Grünen im Europäischen Parlament vertreten.
Ich bin jemand, der eben in der Sowjetunion aufgewachsen ist und für mich ist dieses Leben in diesem Europa ein Stück Freiheit. Und für mich ist es eben total wichtig, diese Demokratie zu erhalten, darum zu kämpfen und auch konstruktiv nach Wegen zu schauen, den Zusammenhalt dieser Gesellschaft zu erhalten.
Es waren wilde Zeiten, damals Anfang der 90er, als das kommunistische System zusammenbrach und nicht nur die wirtschaftlichen Sorgen groß waren, sondern auch immer deutlicher Antisemitismus zutage trat. Ursprünglich wollte die Familie nach Israel auswandern. Doch dann bot sich überraschend die Möglichkeit, nach Deutschland zu gehen. Und so kam er, wie tausende andere, als jüdischer Kontingentflüchtling 1993 in dieses Land. Mit seinen knapp 18 Jahren begann hier für ihn ein ganz neues Leben.
Dieses Gefühl, belogen, also jahrelang belogen worden zu sein und eben diese ganz neuen Chancen zu erhalten, sich selbst zu verwirklichen. Das war sehr prägend.
Aufgewachsen ist Lagodinsky im Süden Russlands, in Astrachan an der Wolga. Die jüdische Tradition spielte zu Hause kaum eine Rolle. Der Urgroßvater war der letzte in der Familie, der noch regelmäßig in die Synagoge ging. Sergei wuchs so atheistisch auf wie alle seine Mitschüler. Für seine Familie sei es aber zugleich selbstverständlich gewesen, dass sie sich zu ihrem Jüdischsein bekannte. Und das mit einem gewissen Selbstbewusstsein als einer Minderheit in der Sowjetunion, wie Lagodinsky sagt. Eine Erfahrung, die auch prägend für seine Haltung zur jüdischen Identität ist.
Meine Position ist, dass wir anerkennen müssen, dass jüdische säkulare Identitäten gleichberechtigt sind und dass es möglich ist, jüdisch zu sein, ohne Judentum aktiv zu praktizieren oder gläubig zu sein. Ich hatte halt Glück im Unglück, dass ich aufgewachsen bin mit einem Pass, wo es stand, dass ich Jude bin. Ich hatte keine andere Wahl. Und dann arrangiert man sich damit, dann eignet man sich diese Identität auch gezwungenermaßen an.
Lagodinsky hat sich viele Jahre in der jüdischen Gemeinde engagiert, saß in der Berliner Repräsentantenversammlung, war aktiv in der Opposition. Er weiß um die Schwierigkeiten von Neuankömmlingen in einem fremden Land, davon, wie es ist, mehrere Identitäten zu haben. Die jüdischen Gemeinden hätten von den Zuwanderern viel gelernt, ist er überzeugt.
Das war auch ein schmerzhafter Prozess, auch hier für die Gemeinden. Und ich glaube, dass durch die russische Zuwanderung diese doch relativ verkrusteten Identitätsvorstellungen über das Jüdischsein in der damaligen jüdischen Gemeinschaft doch aufgebrochen wurden.
Sein politisches Engagement begann nach seiner Einbürgerung im Jahr 2000, als er zunächst in Kassel in die SPD ging. Später gründete er den Arbeitskreis jüdischer Sozialdemokraten. Es war ihm wichtig, an das jüdische Erbe der Sozialdemokratie anzuknüpfen. Bis er aus Protest gegen den unklaren Kurs seiner Partei mit Thilo Sarrazin ausgetreten ist und zu den Grünen wechselte. Ein Gedanke, der in seiner politischen Arbeit immer wieder auftauche, sei die Idee von Tikkun Olam.
Für mich ist der Begriff eher das Progressive. Und die Tatsache, dass in der jüdischen Religion zum Beispiel dieser Gedanke von Tikkun Olam sehr stark ausgeprägt ist, also ein Gedanke, dass wir nur dann gut leben können, wenn wir für ein gutes Leben für andere sorgen, dass wir nur dann mit uns im Reinen sein können. Das ist etwas, was, glaube ich, schon prägend ist.
Es sei für ihn jedoch weniger eine theologische oder religiöse Frage, sondern eher eine erinnerungspolitische Aufgabe.
Inwiefern können wir diesem Land und auch dem progressiven Flügel in dieser politischen Landschaft das zurückgeben, was dieses Land irgendwann vertrieben und vergast hat? Also können wir das überhaupt ersetzen? Nein, aber können wir anknüpfen an diese Traditionen und können wir selbstbewusst als Bürgerinnen und Bürger dieses Landes jüdischer Herkunft dieses Land neu mitgestalten, damit auch etwas sich nicht wiederholt, was damals möglich war? Das wäre das, was mich antreibt.
In der Heinrich-Böll-Stiftung leitet Sergej Lagodinsky seit 2012 das Referat EU-Nordamerika. Zuvor hat er für eine internationale Anwaltskanzlei gearbeitet und war viele Jahre für das American Jewish Committee tätig. Neben Fragen zu Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, die Ausgestaltung neuer Bürgerrechte im Zeitalter der Digitalisierung ist die Außenpolitik ein Feld, auf dem er sich politisch bewegt. Den Blick geweitet hat er nicht zuletzt in Harvard, als er sein zweites Studium in Public Administration absolvierte. Lagodinsky beschreibt sich selbst gern als ein Kind der Perestroika-Jahre, als es um die Suche nach Freiräumen innerhalb eines sowjetischen Systems ging. Es ist daneben aber auch seine jüdische Herkunft, die prägend für seine Idee von Politik ist.
Ich finde, diese kommunitaristischen Ansätze, die gerade im Judentum sichtbar werden, sind etwas, was auch unsere Gesellschaft lernen könnte. Das ist ja sozusagen im Zeitalter des blinden Individualismus, was ja auch die Stärke unserer liberalen Gesellschaft ausmacht. Das wird nur dann funktionieren, wenn wir auch zueinander finden und wenn wir verstehen, dass ein Teil dieses Individualismus auch eine Zugehörigkeit zum Ganzen bedeutet.
Seine politische Arbeit, so sagt Sergej Lagodinsky, speise sich letztlich aus der Vielzahl seiner biografischen Perspektiven. Als Zuwanderer aus der Sowjetunion, als russischsprachiger Deutscher, als aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde.
Am 6. Juni vor 75 Jahren sind die alliierten Streitmächte in der Normandie gelandet und haben damit die Westfront gegen das nationalsozialistische Deutschland eröffnet, das Frankreich besetzt hielt. Die damals 15-jährige Maryse hat die kriegerische Befreiung mit ihren Eltern selbst miterlebt. Nun war sie mit ihrer Tochter in der Gedenkstätte im normannischen Städtchen Falaise. Peter Kaiser hat sie dort getroffen.
Schon am Eingang des Museums Le Mémorial de Falaise, La Guerre de Civile im normannischen Städtchen Falaise versetzt Zwingmusik aus den 1940er Jahren den Besucher in eine Art Retro-Stimmung.
Ich war 10 Jahre alt am Anfang des Krieges und 15 Jahre alt bei der Landung,
sagt die heute über 90-jährige Madame Maryse. Sie ist Jüdin und besucht mit ihrer Tochter gerade das Mémorial de Falaise. Dieses Museum widmet sich mit seinen Ausstellungen den Leiden der Bevölkerung während der deutschen Besatzungszeit in den 1940er Jahren. Madame Maryse, die ihren vollen Namen aus Sicherheitsgründen nicht nennen möchte, war 1944, vor 75 Jahren also, ein Teenager.
Ich habe den ganzen Krieg erlebt. Ich wohnte eigentlich im Süden Frankreichs, in der Provence. Mein Vater war Jude. Und meine Familie hat die Repressionen gleich von Anfang an erlebt. Nur mein Vater war Jude. Meine Mutter war katholisch. Wir wurden getauft, ja. Und mein Vater hat sich versteckt. Die Familie meines Vaters, also 17 Mitglieder der Familie, sind nie zurückgekommen. Wir haben in Paris ein Denkmal, das die Juden ehrt. Und die Namen meiner Familie sind dort verzeichnet.
Im Mémorial de la Shoah in Paris sind die Namen aller 75.721 französischen Juden eingemeißelt, die von den Kollaborateuren der Vichy-Regierung an die Deutschen ausgeliefert oder direkt deportiert wurden. Doch zurück nach Falaise. Hier führt Patricia Langiel die Besucher durch die Ausstellung. Auf die Frage, warum es dieses Museum hier geben muss, sagt sie:
Wir sind in der Normandie und nach der Landung der Alliierten hatte die Schlacht um die Normandie 100 Tage gedauert. Die Region wurde zu 80% zerstört und 20.000 Zivilisten sind getötet worden. Und Falaise wurde am 18. August 1944 eingenommen und befreit. So, die Schlacht hier ist sehr, sehr lang gewesen und die Zivilisten in der Normandie sind durch die alliierten Bombardierungen getötet worden.
Madame Maries Tochter, die etwas Deutsch versteht, hat Patrizias Worte für ihre Mutter übersetzt. Als Madame Maries daraufhin die Fotografien, die Exponate im Memorial de Falaise anschaut, gehen ihr die Tränen über die Wangen.
Ich habe das Gefühl, den Krieg ein zweites Mal zu erleben. Für mich sind die Bilder in der Ausstellung kein Traum. Sie sind die Wahrheit des Krieges. Auch die südliche Region wurde bombardiert, aber weniger als hier. Doch ich habe die Bomben gesehen, als sie abgeworfen wurden. Ich erlebe das erneut, wenn ich die Bilder hier sehe.
Zu allem kam hinzu, erzählt Madame Maries kurz darauf, dass Franzosen täglich ihre eigenen Landsleute an die Deutschen verrieten. Das ist auch heute noch unvergessen.
Eines Tages, als ich 13 Jahre alt war, kamen 4 Männer von der Gestapo, 2 Deutsche und 2 Franzosen. Und meine Mutter fragte die 2 deutschen Gestapo-Männer, was sie wollen. Und sie sagten, wir sind hier, um zu kontrollieren. Dann fragte meine Mutter auch die 2 französischen Gestapo-Leute, warum sie hier sind. Wir sind hier, antwortete einer, weil wir für die Gestapo arbeiten. Und meine Mutter beschloss, mit den Deutschen lieber zu verhandeln. Kontrollieren Sie das Haus, sagte sie, was immer Sie kontrollieren müssen. Mit den Franzosen wollte sie nicht reden, denn die französischen Gestapo-Leute suchten und verhafteten uns Juden.
Dann kam der D-Day am 6. Juni 1944. Die Familie von Maries war deportiert oder untergetaucht. Unweit von Falaise kann man heute erleben, wie der D-Day sich angefühlt haben muss. Im ehemaligen deutschen Kommandobunker in Plougon-Velin gibt es im 5. Untergeschoss einen Keller, in dem ein Angriff simuliert wird. Vor der Tür ist ein Display mit der britischen, deutschen und französischen Flagge angebracht. Man drückt auf die entsprechende Flagge und taucht in die Installation in seiner Muttersprache ein.
Ich heiße Mimi Regenes, ich bin aus Brest, ich bin 16. Sie sind hier im Keller meiner Eltern. Hier verstecken wir uns bei jedem Alarm.
Es ist gut, sagt Madame Maries und bittet ihre Tochter, sie weiterzuschieben, dass alles vorbei und schon so lange her ist.
Sie können rauskommen, der Bombenangriff ist zu Ende. Los, los, raus! Sie werden draußen mehr gebraucht.
Doch als sie vorbeirollt, hält sie inne und sagt mit Tränen in den Augen:
Die Juden, die ich kannte und die verhaftet wurden, sind nie mehr zurückgekommen.
Wenn Sie mehr zum Jahrestag des D-Days hören wollen, dann schalten Sie heute Nacht noch einmal in unser Programm. In der Langen Nacht ab 0.05 Uhr geht es nämlich heute um das große Sterben für die Freiheit, hier im Deutschlandfunk Kultur. Das war die Sendung Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Good Shabbos und ein schönes Wochenende.